Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ja, nachdem unsere persönlichen Umstände es nicht früher zugelassen haben, vor allen Dingen die meinigen, Klammer auf, ein Elternabend, der 2,5 Stunden dauert, ist keine Freude. Da ist jede Podcastaufnahme von 5 Stunden eine größere Freude, Klammer zu. Freue ich mich sehr, dass ich am anderen Ende der Leitung den Thomas höre, endlich wieder normale Menschen. Und ja, wir wollen einfach ein bisschen Vuelta quatschen, oder?
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln. Ja, genau, um die Welt Vuelta wird es fast ausschließlich in unserer Sendung gehen.
Ja, an diesem Tag, auf Tag der Aufzeichnung ist es Donnerstag, der Tag, Datum war 8. glaube ich, ne? Den 8.? Ja, 8. 8. September 2022, der Tag, der in die Weltgeschichte eingehen wird, ein Tag, an dem die Queen Elizabeth II. Mit 96 Jahren verstorben ist. Glaube ich 96, oder? Na, egal. Und man glaubt es kaum, aber dieser Tod hat auch Einfluss auf den Radsport, wie mir der Thomas vor der Sendung brandheiß möglicherweise mitgeteilt hat noch.
Das könnte sein, ja.
Gehen wir am Ende. Kleiner Teaser, wir machen das jetzt wie die Profis. Wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr bis zum Ende durchhalten. Da wird darüber gesprochen werden. Gut. Ja, dann gucken wir mal, was wir mit der Vuelta so machen, ne? Wir hatten das letzte Mal nach Etappe Nummer 9, glaube ich, aufgenommen. Das war ja doch die Etappe Nummer
9. Vor dem zweiten Ruhetag, ja.
Ja, genau. Das war dann die Etappe Nummer 9. Zwischenstand für Evenepoel.
Am zweiten Ruhetag.
Yep. Evenepoel von Mas, vor Roglic, Rodriguez. Das war so ein bisschen der Zwischenstand. Und wir so ein bisschen, die Headline des Ganzen war es, okay, sie haben Evenepoel attackiert, aber wird es reichen? Wird er die Kraft haben? Wird er den Yates machen? Das waren so die Fragezeichen, die unsere Sendung aufgeworfen hat. Und wir waren uns nicht sicher und sind uns da, ich will nicht sagen, uneinig sind wir uns gar nicht gewesen, sondern wir waren uns eigentlich einig darüber, alles kann, nichts muss, das gute alte Swinger-Motto. Werden wir schauen, was passiert. Dementsprechend war dann am folgenden 30. August der Tag des Einzelzeitfahrens. Ein Einzelzeitfahren von knapp 30 Kilometern, relativ flach. Und du hattest in unserer Gruppe auch geschrieben, naja, eigentlich ist ja nur die Frage, wie viel wird er abnehmen? Und zwar den anderen. Und das war schon ordentlich.
Ja, aber ich denke doch, es ist einigermaßen so hingekommen, wie wir das prognostiziert hatten. Mhm. Weil ja, Remco Evenepoel, man muss auch mal gucken, wie schnell der gefahren ist. 55,676 km/h in diesem Einzelzeitfahren. Das ist schon, also, ja, also, ich glaube, vor vielleicht 20 Jahren wärst du mit einem Durchschnitt von, sagen wir mal, dem 38. Bob Jungels 50,725 wahrscheinlich in den Top 5 gelandet. Jetzt ist ja, halt 38.
Klar. Ja, mit Sicherheit. Also, diese 5 km/h Unterschied, das ist schon, man kann es ja auch schon anders sagen, ne? Also der 10. Enric Mas hat ja schon rund 2,9 km/h weniger. Also da bewegen sich ja schon fast Welten zwischen. Ich muss mir das aber mal so vor Augen führen, wenn man sich vorstellt, dass man wirklich mit einem Fahrrad eine Stunde fährt und hat dann hinterher 55 Kilometer zurückgelegt. Man hat einfach nonstop auch die Geschwindigkeitsübertretung in Ortschaften übertreten. Und das ist schon krasse Hausnummer. Also da kommt, glaube ich, sehr viel Technik, Talent und auch Willen, sich zu quälen, so greifen wie so Zahnräder ineinander. Aber ohne Diskussion der Beste an dem Tag, glaube ich. Ne? Da, also wer das anzweifelt, der möge bitte für immer den Radsport
senden. Ja, Remco Evenepoel fand ich so wie erwartet. Hm. Dann gab es so ein paar Kandidaten, die haben ein besseres Zeitfahren gefahren, als dass man das jetzt erwartet hätte. Also so ein Miguel Angel Lopez auf Platz 9, 1:47 auf Remco Evenepoel jetzt, aber wenn man mal guckt zu Primoz Roglic beispielsweise, der hat 48 Sekunden auf Evenepoel verloren und Miguel Angel Lopez hat nur 59 Sekunden dann auf Roglic verloren, was ich doch für so ein Zeitfahren erstaunlich finde. Und Enric Mas auch auf Platz 10 hat dann nur 1:03 auf Primoz Roglic verloren. Also die beiden waren so für mich die positiven Überraschungen dieses Zeitfahrens, die ich so weit vorne nicht erwartet hätte.
Simon Yates auch, also Simon Yates so auch, also für mich jetzt nicht die positive, sondern eher eine Überraschung, wo ich mir gedacht habe, naja, also diese Evenepoel, ich finde auch, wie du sagst, die Relation Evenepoel sollte man vielleicht gar nicht in Betracht ziehen, sondern die Relation Roglic dann, ne? Und dass Yates da fast eine Minute auf Roglic verliert, hat mich dann schon dachte ich mir schon, da weiß man jetzt nicht, ob es da schon an gewissen Dingen gelegen hat, aber da war ich ein bisschen im Negativen überrascht. Und wen hatte ich denn noch? Da waren ja noch so. Ich meine, bei manchen weiß man es ja auch nicht, ne? Und Ryan Dennis, wie viel, der ist 19. geworden, ne? Eigentlich in seiner Paradedisziplin, aber wie viel hat der wirklich durchgezogen da und wie viel, ne? Also da muss man manches vielleicht auch, wie soll man sagen, also nicht ganz so heiß nehmen, wie es gekocht wurde. Heiß essen, ne? Wie heißt das? Wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wurde. Wurscht. Aber insgesamt ein Zeitfahren, was jetzt durchaus im Rahmen der Erwartungen war. Ne? Also wenn man sich anschaut, dass unter den ersten 10 Jay Hindley von Bora ist 4 Plätze runter, der wird wahrscheinlich nicht den schönsten Tag gehabt haben. Aber ansonsten haben jetzt Roglic und Mas die Plätze getauscht. Yates und Ayuso haben die Plätze getauscht. Da ist jetzt nicht sehr viel passiert. Also es ist nicht so, dass das Zeitfahren jetzt das Klassement auf den Kopf gestellt hätte. Würde ich einfach so sagen.
Es gab da unter den Rängen ja nur einige Verschiebungen. Zeitlich hat sich das natürlich dadurch, gerade was den Rückstand auf Remco Evenepoel angeht, nochmal ordentlich auseinanderdividiert. Also Primoz Roglic hatte dann nach dem Zeitfahren 2 Minuten 41 Rückstand, hat dadurch aber den zweiten Platz von Enric Mas übernommen, der dann 3:03 Rückstand hatte.
Mhm. Gut, gehen wir weiter. Am nächsten Tag, warte mal, ich bin jetzt hier schon bei Etappe Nummer 11 möchten wir hin. Genau, da wollte ich doch hin. War dann so eine Etappe, wo wir gesagt haben, naja, also wenn nochmal irgendwann sowas passiert wie eine Sprintergeschichte, dann wird es da sein. Weil, also jetzt abgesehen natürlich, im späteren Verlauf, aber das war so eine Etappe, die wir als Sprinteretappe ausgerufen haben. Und dementsprechend hat sich da auch nicht wirklich viel was getan an dem Tag. Zumindestens, wenn man die Platzierungen betrachtet. Also die Rennplatzierungen. Also eigentlich hat sich ja schon was getan, weil Did Not Finish Alaphilippe, der als Helfer jetzt aber auch nicht mehr so die Rolle gespielt hat, und Did Not Start Simon Yates, was ich sehr, sehr, sehr bedauert habe.
Ja, da gab es
noch ein Sivakov. Sivakov auch noch, nicht zu vergessen. Pavel Sivakov.
Genau, du sprichst es an, da sind im Vorfeld noch so zwei recht prominente Corona-Fälle aufgetreten, nämlich Simon Yates, den es jetzt, meine ich, nach dem Giro, was 2020, glaube ich, die nächste Grand Tour durch einen positiven Covid-Test gekostet hat. Mhm. Und auch Pavel Sivakov, also hoffnungsvoller Fahrer fürs Team Ineos Grenadiers, der da positiv auch getestet wurde.
Ja, also quasi vom Vortag Platz 9 und Platz 5 wurden rausgesiebt auf unserer Bingo-Karte. Und bei Yates, wie ich eben schon so versucht habe, ein ganz kleines bisschen anzudeuten, weiß man ja, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass er beim Einzelzeitfahren auch schon ein bisschen, vielleicht die ersten Auswirkungen zumindest, naja, wenn er es nicht gespürt hat, aber ob man dann am Ende mit 100% oder mit 97% fahren kann, macht ja schon den Unterschied bei diesen Top-Athleten.
Ja, und bei Alaphilippe muss man ja sagen, der hatte unterwegs einen Sturz und sah im ersten Moment ziemlich schlimm aus, wie er da saß und dann das Rennen aufgegeben hat. Hat sich dann aber, wie sich später herausgestellt hat, die Schulter ausgerenkt.
Ja.
Also man hat das ja öfter, hört man das. Also letztes Beispiel war ja Primoz Roglic, der sich da bei der Tour de France dann auf einen Stuhl von einem Zuschauer gesetzt hat und die wieder eingerenkt hat. Also Alaphilippe hat das dann Gott sei Dank hinter einen Arzt gemacht.
Ja, also wie gesagt, ich kenne jemanden, der hat das auch schon mal in meinem Beisein gemacht und das ist etwas, da zieht sich mir alles zusammen. Also, so ganz, ganz komisch. Ab Alaphilippe raus, Yates raus, Visakov, Pavel. Sivakov, so heißt der gute Mann vom Team Ineos. Das sind eigentlich, finde ich, zumindest das, was ich an dem Tag am meisten mitgenommen habe. John Degenkolb auf Platz 7 bei dieser mehr oder minder Sprintankunft. War mir bis dato, also hättest du jetzt gesagt, nee, der war gar nicht dabei, hätte ich jetzt auch nicht widersprochen.
Ja, das war der Tag, wo John Degenkolb dann sogar mal da im Zielsprint die Nase im Wind hatte. Also der ist so 300 Meter vor dem Ziel, hat er den Sprint eröffnet und war aber dann zu früh und Ja, was für mich so herausgestochen hat, Caden Groves spricht man ihn, glaube ich, aus. Also hat jetzt seinen ersten Sieg bei einer Grand Tour geholt und ist ein Sprinter, der jetzt neu ins Rampenlicht tritt mit 23 Jahren. Australier vom Team Bike Exchange Jayco. Und ja, für die war die Etappe so ein bisschen Licht und Schatten. Also zum einen natürlich Simon Yates vor der Etappe raus. Zum anderen aber haben sie dann schnell umgestellt und sind auf Etappensieg mit Caden Groves gegangen. Und ja, und das hat dann am Ende auch geklappt.
Hm. Ja, aus dem Schlechten das Beste gemacht, kann man da vielleicht sagen. Nichtsdestotrotz, also ich weiß nicht, was Simon jetzt in mir mit mir mal gemacht hat, dass ich da so Sympathien für ihn habe, aber irgendwie auch ein kleiner Pechvogel. Tut mir immer wieder leid und weh, wenn ich da sehe, wenn er entweder aus vielleicht auch in Teilen Unvermögen und in Teilen Pech irgendwie da mal wieder irgendwo nicht das ernten kann, was er sehen gesät hat, vielleicht über lange Zeit. Im Gesamtklassement hat sich da natürlich nur insofern etwas verändert, als dass die zwei positiven Tests, beziehungsweise die ausgeschiedenen Fahrer ab Platz Nummer 5 alles haben um einen, beziehungsweise dann später zwei Plätze haben aufsteigen lassen, also Evenepoel vor Roglic, Mas, Rodriguez, Ayuso, Almeida, Lopez und. Das war Etappe Nummer 11. Nicht weit überraschend kommt danach natürlich Etappe Nummer 12. Das war dann die Etappe von Salobrena nach Penas Blancas Estepona. Bergankunft, die wir vorher, glaube ich, so, wenn ich mich recht entsinne, gesagt haben, naja, ob da die ganz großen Favoriten rausfahren oder ob es da eine Ankunft von, dafür ist es eigentlich zu flach vielleicht, oder gibt es dort schon Angriff der Favoriten, eher nicht. Naja, und am Ende hat es einen Fahrer, den ich eigentlich ganz weit oben hatte, der sich aber irgendwann mal massig Zeit eingefangen hat, hat das Ding für sich entschieden, aus ja, im Bester seiner Manier irgendwie, muss man sagen.
Ja, Richard Carapaz, der eigentlich als Kapitän auch in die Rundfahrt gegangen ist bei Ineos Grenadiers. Was ich erstaunlich fand, dass sie ihn überhaupt mitgenommen haben, weil es ja in der Regel so ist, wenn du einen Fahrer im Team hast, bei dem feststeht, dass er das Team verlässt und schon woanders einen Vertrag unterschrieben hat, dann nimmst du den eher ungerne noch mit zur Vuelta, weil es da ja auch in der Vergangenheit diverse Fälle gab, in denen das nicht so gut ausging. Aber ja gut, Richard Carapaz hat man jetzt auch gesehen, der ist erst nach und nach in Form gekommen und hängt sich auch gut für das Team rein auf der Etappe. Ja, war diese Ausreißergruppe.
Vielleicht ist das einfach so ein Beispiel, wo man einfach mal wirklich, und klingt jetzt blöd, aber unter Profis ein Gespräch vorher führt, ne? Und sagt, pass mal auf, so und so ist jetzt die Lage, arbeitet es für uns oder nicht? Und dass man dann vielleicht auch mal einem Fahrer, den man dann über einen gewissen Zeitraum hat und der dann sagt, nee, also alles gut, bloß weil ich jetzt nächstes Jahr woanders fahre, heißt das nicht, dass ich euch jetzt hier in die Suppe spucke. Und dass so ein Wort dann auch mal was gilt. Das finde ich eigentlich grundsympathisch von beiden Seiten.
Ja, also schön, dass sich da jemand dran hält. Also es sollte ja eigentlich auch so im Normalfall sein, aber genau, dass sich jemand, man kennt es ja auch aus der Arbeitswelt vielleicht. Also wenn jemand irgendwo den Arbeitgeber wechselt und dann woanders noch seine Zeit da verbringen muss, also wenn er eine Kündigungsfrist hat, dass der Mitarbeiter, gibt es ja auch in vielen Fällen, dann nicht mehr so motiviert ist, ist ja auch völlig normal. Also
ja,
genauso geht es ja Radsportlern auch.
Weiß ich gar nicht. Also das ist jetzt vielleicht irgendwie so eine grundsätzliche Frage, ne? Also finde ich auch richtig und gut, dass du noch so mal das auf den privaten, also normalen, nicht sportlichen Sektor überträgst, ne? Aber also, ich weiß nicht, der wird ja auch noch bezahlt bis zum Ende, dann soll er bis zum Ende auch seine Leistung bringen, also ob Arbeitnehmer oder Sportler oder so, ne? Also, ich meine, klar wird er jetzt wahrscheinlich nicht, oder hätte ich da vielleicht auch im Ansatz Verständnis für, wenn er im kommenden, für welches Team wird er fahren?
Education First.
Ja, stimmt, genau, habe ich mich ja darüber gefreut, ich erinnere mich. Wird er vielleicht jetzt einem Fahrer von Education First mit weniger großer Freude hinterher stiefeln, aber irgendwie so dieser eigentlich blöde, aber dann irgendwie dann doch richtige Spruch, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, muss man dann vielleicht doch auch erstmal unter Profis, ist das ja doch ein bisschen so. Also ja, also ich finde es schön, dass beide Seiten dann sagen, hey, wir vertrauen dir weiterhin, und er sagt, ja, ich erfülle das auch. Ich finde, das ist auch so eine gute Visitenkarte, die man jedem kommenden Arbeitgeber dann zeigen kann, oder dass man sich da dieses Verhalten honoriert bekommt, hoffentlich in Zukunft. Nun ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, klar, aber was ich so auffällig finde, ist jetzt, also man sagt ja eigentlich, dass Giro und Vuelta die bessere Kombination sind, ist als Tour und Vuelta, aber was jetzt bei dieser Vuelta auffällt, ist, dass die Leute, die beim Giro vorne waren, also sowohl Carapaz als auch Hindley, auf die wir beide vor der Vuelta auch so ein bisschen gesetzt hatten, da überhaupt gar keine Rolle im Gesamtklassement spielen und im Prinzip da ja eher so Leute vorne sind, die bei der Tour entweder ausgeschieden sind oder ja, gar keine Rundfahrt, gar keine Grand Tour bestritten haben. Also das ist so eine, finde ich, ein bisschen erstaunliche Erkenntnis der Vuelta, aber das nur am Rande bei der Etappe jetzt. Da war es ja so, dass diese Gruppe da vorne war und im Kommentar auch die ganze Zeit gesagt wurde, dass Jay Vine der Favorit ist auf den Sieg, weil er ja schon vorher 2 Etappen gewonnen hatte. Ja, hatte aber nicht den besten Tag und dieser Schlussanstieg, da hatte doch seine Tücken, also war sehr lang und man musste sich das sehr gut einteilen. Und Carapaz, ja, so 2 Kilometer vor dem Ziel hatte seine letzten Mitleiter da stehen lassen. Und gut, ich hätte es auch einem Wilco Keldermann gegönnt, der jetzt auch schon, so wie ich das sehe, eine gewisse Zeit auf einen Sieg wartet, aber in letzter Zeit auch etliche zweite Plätze eingefahren hat. Also, ja.
Und ich finde Carapaz, wie gesagt, auch einen grundsympathischen Vogel. Freue mich da schon ein bisschen. Wird Uran auch bei Education Fest bleiben oder wird er
im Karussell? Das steht noch nicht fest. Also sein Vertrag läuft aus.
Fände ich ein schönes Duo, glaube ich. Also wird mir gefallen.
Ja, wir kommen später nochmal zu ihm. Genau. Aber da gab es, wo habe ich denn das gelesen? Ich glaube, gestern war das bei Velo News. Ein Statement von Jonathan Waters, der gesagt hat, wenn halt Uran bleibt, dann haben wir keine Chance, irgendwie Cavendish zu holen. Also das gibt da auch so dieses Gerücht, dass Cavendish bei dem Team irgendwie gehandelt wird. Aber klar, wenn Rigoberto Uran da jetzt noch weiter seinen Vertrag verlängert, der frisst natürlich eine Menge Budget. Also das, weil mir das nur hängen geblieben war, waren die Kommentare unter dem Tweet, weil in der Regel, wenn man irgendwie einen Artikel zu Jonathan Waters im englischsprachigen Raum sieht, dann ist er immer mit diesem komischen Anzug, mit dieser grünen Krawatte, die so aussieht, als hätte er sie bei Kermit gestohlen.
Ja, das stimmt. Das kenne ich sogar ich. Ja, Cavendish zu Education First, das wäre auch nochmal ein Ding. Das habe ich gar nicht überhaupt nirgendwo. Niemals.
Ja, ist ja immer noch total in der Schwebe, was mit ihm passiert. Hm. Bei De König, also bei Quickstep Alpha Vinyl hat er ja keine Zukunft mehr.
Aha. Ach ja, ich hoffe, da wird nochmal was irgendwo. Andererseits, er hat so viel schon geschafft. Also, aber ich glaube, Waters hätte auch ein bisschen Spaß daran, ihn als nochmal zu einem Sieg bei der Tour de France, also das wäre auch für Education First eine Geschichte, glaube ich einfach.
Auf jeden Fall, ja.
Aber für jedes Team wäre das eine Geschichte. Ja, in dem Gesamtklassement hat sich dann insofern kaum etwas getan, dass Wilco Keldermann natürlich durch seinen Tag in der Ausreißergruppe einfach sich nach vorne katapultiert hat, um einige Plätze von den noch nicht mal Top 20 auf den 6. Platz. Ja, und ansonsten, hinten gab es dann halt noch den Kampf der Favoriten. Den zumindest, was für ein Wochentag? Ich kann mir das, krieg das gerade nicht mehr. Das war der Donnerstag, ne? Donnerstag? Dienstag?
Donnerstag, ja. Warte, ja doch, es war der Donnerstag.
Genau. Ne, und hinten gab es dann ja den typischen, die typische, wie soll man sagen, das Rennen im Rennen, ne, was Evenepoel vor Mas, Roglic, Ayuso, also sie sind alle miteinander gefahren. Miguel Ángel López hat sich ein bisschen was eingefangen an Sekunden, aber im Grunde genommen alle schön der Reihe nach reingefahren und keinen Unterschied gemacht. Also eher Ruhetag für die Gesamtklassementsfahrer.
Ja, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich fand das jetzt von dem Kampf im Gesamtklassement hätte ich mir an dem Tag vielleicht ein bisschen mehr erwartet.
Ja, ich hatte noch so das Wochenende immer vor Augen und ich dachte mir, der Berg ist vielleicht auch nicht schwer genug. Ne? Also das war das war die ganze Zeit so mein Gedanke. Also vielleicht reicht das einfach auch nicht. Dafür war die Vuelta noch nicht lang oder war sie noch lang genug, dass man jetzt bei so einem Berg schon versucht. Wobei ich andererseits natürlich auch immer sage, naja, also wann will man anfangen? Ne? Man gibt den alten Spruch vom Schrauben, ne? Man hat schon dreimal gekürzt und das ist immer noch zu kurz. Irgendwann muss man ja mal halt anfangen, ne? Also deswegen, ja.
Ja, aber da kamen ja noch andere Etappen, die in der Gesamtwertung viel mehr noch
Aktion boten, genau. So, kurze Pause hatten wir gerade. Machen wir mit dem Freitag weiter. Und der begann wiederum mit einem Paukenschlag vor dem eigentlichen Rennen. Also Paukenschlag, ist das jetzt ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt?
Ja, es war nicht Freitag der 13., sondern Freitag die 13. Etappe.
Wow. Das hast du schon mal irgendwo hingeschrieben so oder war das jetzt dir einfach nur direkt aus dem Ärmel geschüttelt?
Nee, ist mir nur aufgefallen, weil mir sowas immer auffällt, wenn irgendwo die Zahl 13 ist, okay. Dann bin ich immer so ein bisschen vorsichtig.
Ja, und das begann mit einem positiven Test wieder. Zum Glück, mittlerweile ist man ja gar nicht mehr so, positiver Test löst es, gehen nicht alle Alarmglocken direkt los. Juan Oyuzu vom Team UAE wäre theoretisch wieder ein Strich auf unserer Mingo-Karte gewesen, aber er durfte starten. Fragezeichen über meinem Kopf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso darf er starten und dann Yates nicht? Ganz einfach.
Ja, ich denke, das war einfach wieder so, wie es bei der Tour de France auch schon diesen Fall Rafael Majka gab, dass die Ärzte, also sowohl der Teamarzt als auch der zuständige Rennarzt und die UCI gesagt haben, der ist jetzt so nicht mehr so gefährlich, irgendwie Leute anzustecken, also dass der so geringe Viruslast hat, dass es kein großes Risiko ist, ihn fahren zu lassen.
Finde ich eigentlich irgendwie. Ich weiß es auch nicht, aber da wird es ja Messwerte wahrscheinlich geben, ne? Also irgendwas, weil
Ja, aber wirklich transparent ist es auch nicht, oder?
Nee, das meine ich ja, ne? Also man stellt sich die Frage, warum der eine, warum der andere nicht und so weiter. Ich finde alle Argumente, die man dann immer hört, sind total logisch, aber es wird nicht alles auf den Tisch gelegt, weißt du? Das finde ich irgendwie. Also dann sollen sie auch sagen, okay, der und der Wert, ab der und der Schwelle, darfst du fahren, darfst du nicht fahren. Das wäre dann irgendwie so, dann könnte für jeden nachvollziehbar. Aber so hat man immer den Eindruck, naja, wenn das nicht Ayuso wäre, sondern vielleicht ein Roglic, dann könnte es vielleicht anders aussehen. Oder komisch, dass das ein spanischer Fahrer ist. Lass uns mal kurz grübeln, könnte das woran. Ja, also, ich weiß nicht, so ganz, so richtig, ich finde, damit wird einfach schlecht umgegangen. Also die Kommunikation des Ganzen finde ich echt schwierig, weil man wundert sich halt immer, ne? Also ich erinnere mich, ne, Chris hat in unserer Gruppe geschrieben, jetzt geht's weiter, Aloysio positiv, ne? Und alle schon, oh scheiße fürs Rennen, auch so, nee, kann trotzdem fahren. Hä? Wie? Ich habe dann immer so Fragezeichen im Kopf. Aber fürs Rennen wahrscheinlich oder ganz sicher eine gute Entscheidung. Also so, nee, kann man auch nicht sagen, ob es eine gute Entscheidung ist. Man weiß nicht, wie viele Leute er angesteckt hat, wenn er welche angesteckt hat. Aber wenn die Virus das zu ring war, vielleicht nicht. Who weiß? Who knows? Ich weiß es nicht.
Also so wie er jetzt noch im Rennen liegt, scheint es ihm zumindest nicht so schlecht gegangen zu sein.
Das stimmt. Und wenn man das als das ist vielleicht ein ganz gutes Argument, dass man sagt, okay, so gut wie es ihm noch geht, kann es ihm nicht so schlecht gegangen sein und kann er nicht so viel angesteckt haben. Vielleicht ist das die Logik, die man da. Ja. Fahr jetzt aber richtig gut, sonst kriegen wir im Nachhinein Ärger. Vielleicht ist das ein ganz neues Druckmittel.
Unmittelbare Auswirkungen auf den Tag, jetzt auf die 13. Etappe, hatte das jetzt nicht, weil es sowieso so ein Abschnitt war, wo man gesagt hatte, Sprinter oder Ausreißer, es waren am Ende die Sprinter, die sich durchgesetzt haben. Das war, meine ich, dieses Finale, wo der Pascal Ackermann
genau. nicht wusste, wie lange es noch ist. Ne?
Ja.
Also, da denke ich mir auch, also das sind so Fehler.
Ich denke, also wenn er gepokert und clever gewartet hätte, dann hätte er an dem Tag die Beine gehabt, um auch vielleicht Mats Pedersen sogar, also der die Etappe dann gewonnen hat, zu schlagen.
Glaube ich auch. Also dass die ganze Veranstaltung hätte einfach nur 300, 200 Meter kürzer sein müssen. Oder ich weiß, ich habe die Bilder jetzt nicht mehr so präsent, aber er war Er war an allen vorbei, er hätte es gewinnen können und dann war die Straße einfach noch ein Stückchen länger, als er dachte. So würde ich, glaube ich, das Ganze gut umschreiben. Hm. Hat mich einerseits gefreut, Pascal Ackermann so weit vorne zu sehen, andererseits natürlich auch eine Eselei. Aber vielleicht also einfach besser so mal was probieren, als von Anfang an als Dritter hinter den beiden ins Ziel kommen. Ne? Das ist ja auch irgendwie unbefriedigend und mir ist es ja durchaus sympathisch, lieber, wenn man sagt, okay, ich versuche mal was und besser es klappt nicht, als dass ich gar nichts erst versucht hätte. Aber wie du schon sagst, ne, Ausreißer oder Sprintetappe, insofern war an dem Tag auch sonst nichts groß, was man erwähnen könnte. Hinten sind ein paar Gruppen irgendwie so einzeln reingekommen und im Gesamtklassement hat sich unter den Top 15 auch überhaupt nichts getan. Alejandro Valverde ist einen Platz nach vorne auf Platz 16 gekommen, also erdrutschartiges nach vorne kommen. Den Namen wollten wir auch mal immer, hattet ihr zwei geplant oder wolltet ihr zwei immer besonders im Auge haben, Valverde, jetzt muss ich es schon machen, Valverde und wo ist Nibali, den hatten wir doch auch irgendwie, dass wir mal sagen wollten.
Ja, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, es gibt nichts über die beiden zu sagen, weil sie einfach ja. So, man fragt sich, ob sie überhaupt an dem Rennen teilnehmen, weil sie 0,0 in Erscheinung treten, also gut, kommen wir später noch darauf. Heute gab es so eine Aktion, wo zumindest Nibali mal dem Team geholfen hat. Mhm. Und Valverde fährt ja auch sehr mannschaftsdienlich, muss man sagen. Also die können, also ich glaube nicht, dass die auch in der Lage sind, irgendwie eigene Ambitionen wirklich wahrzunehmen.
Mhm. Ja. Und aber andererseits sollen sie ihre Abschiedsrunde da bekommen. Das ist ja auch, das tut ja keinem weh. So.
Nee.
Stört keinen. Etappe, wir sind dann angekommen am
Samstag sind Samstag. Wir jetzt Etappe 14 dann von Montoro in die Sierra de la Pantera.
Genau, und da muss ich kurz überlegen, das war die Etappe, wo ich selber auf dem Rad saß an dem Samstag und deswegen nicht gucken konnte und ihr mir dann mich so ein bisschen geupdatet hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, und das war der Tag, den ich mir hinterher auch dann nochmal angeschaut habe, natürlich. Wo viele gedacht haben, einschließlich meiner Person, ich möchte es als Frage formulieren, wo sich viele gefragt haben, ist das jetzt der Wendepunkt der Rundfahrt? Und ohne das Ich finde es immer ein bisschen so schwierig zu sagen, ist das der Wendepunkt der Rundfahrt, geht es jetzt spannungsmäßig bergauf oder so, weil das ja immer bedeutet, dass man demjenigen, der vorher geführt hat, es nicht gönnen würde. Und das ist ja gar nicht so. Uns geht es ja nur um Spannung irgendwie, ne? Und an dem Tag dachte ich schon so, wow, also jetzt, also wenn ein Wendepunkt, dann jetzt.
Ja, es war so der erste Tag, an dem der Remco Evenepoel eine Schwäche gezeigt hat.
Ja.
Wobei man dazu auch noch sagen muss, ich meine, es war zwei Tage vorher, wo er auch gestürzt war, auf dem Weg zur Bergankunft Pinas Blancas. Und man sagt ja immer so, der zweite Tag nach einem Sturz soll der schwierigste sein. Und von daher war das vielleicht in gewisser Weise so ein bisschen zu erwarten, dass er jetzt an dem Wochenende da auch, dass sich das noch aufsummiert unter die zur Müdigkeit auch, dass er da vielleicht Probleme bekommt. Ja, aber so war es dann auch. Also Primoz Roglic hat er ja angegriffen in einem Schlussanstieg und
vielleicht
hat erst so...
Vielleicht als Vorabinformation, vielleicht sollten wir das kurz vorher abhandeln. Ne? Richard Carapaz hat weiter seinen Dienst als Ineos Grenadier weiter vollzogen, hat sich wieder absolut profihaft verhalten, hat das Ding einfach abgeschossen. Tagessieg für Carapaz. Punkt. Kann man einfach, nur dass wir das auch schon mal erwähnt haben, bevor wir sind ja vergessen. Was sich hinten an abspielte, war natürlich deutlich interessanter, auch wenn Carapaz fast noch eingeholt worden wäre.
Ja, also es war knapp, also Carapaz hat sich das da gut eingeteilt und zum Schluss war noch so eine kurze Abfahrt, das kam ihm dann auch noch entgegen. Wie gesagt, Primoz Roglic hatte da angegriffen und dann hat man erst vielleicht so gedacht, gut, Remco Evenepoel fährt da vielleicht eher so sein Tempo, aber als dann da auch alle möglichen anderen Fahrer an ihm vorbeizogen, hat man schon so gesehen, dass er da an dem Tag Probleme hat und es war zu befürchten bei den letzten schweren Kilometern, dass es doch mehr Zeit wird, die er frisst, aber am Ende dann nur 48 Sekunden auf Roglic und Miguel Angel Lopez. Hat zumindest da so, also den Zeitrückstand noch in Grenzen gehalten, aber ich gebe dir recht, das war so, vielleicht das von dir prognostizierte, dass er da an diesem Wochenende in größere Schwierigkeiten kommen könnte.
Das hätte ich jetzt gemacht. Ich hatte auch zwischendurch, also als ich am Ende den Abstand gesehen habe, ne, also so, ich gefühlt sah das immer nach viel, viel mehr aus an Abstand. Oder diese Körperhaltung oder diese Körpersprache, die er ausgedrückt hat, sah aus, als wenn er froh wäre, dass er überhaupt noch ankommt, fast. Und ich hatte da irgendwie so, wären das jetzt 2 Minuten gewesen, hätte es mich auch nicht gewundert. Wäre der Berg irgendwie noch 1 Kilometer länger gewesen, dann wäre das auch nochmal deutlich, da wäre noch deutlich mehr eingebrochen, habe ich das Gefühl. Also so war das noch ein Hinschleppen auf die Ziellinie. Und ja, immer nur im Sinne der Spannung habe ich den Abend, den Renntag, ich habe es am Abend nachgeschaut, so ein bisschen abgefeiert, muss ich gestehen. Weil ich dachte mir so, jetzt letzte Woche nochmal richtig Party, jetzt geht's richtig rund und alle werden an ihm ziehen. Und mal gucken. Du hattest ja auch immer gesagt, die ganze Zeit, Primož Roglič ist sein größter Gegner. Das ist immer noch der, den es gilt zu schlagen. Das ist derjenige mit den Vuelta-Siegen. Wenn, dann wird er es sein. Und das klingelte immer noch so bei mir beim Ohr und dachte ich, nein, da hat er mal wieder recht gehabt. So einfach gesagt. Ja.
Naja, also man muss sagen, an dem Tag hatte Primož Roglič einen sehr guten Tag und Remco Evenepoel einen sehr schlechten Tag und so kam halt der Abstand da zustande und es war so ein bisschen die Tendenz auch der Rundfahrt, wo es hinging, dass Roglič hinten raus scheinbar wieder stärker wird und Evenepoel vielleicht stagniert oder gar ein bisschen abbaut.
In den Top Ten hat sich jetzt an den Platzierungen nicht viel getan, außer dass Wilco Kellermann sich noch mehr eingefangen hat und deswegen 2 Plätze abgerutscht ist. Es war zu dem Zeitpunkt dann immer noch Evenepoel vor Roglič, Mas, Rodriguez, Ayuso, Lopez, Almeida, Kellermann und. Bisschen bezeichnend finde ich, oder ja, für die ganze Rundfahrt, der erste Ineos-Profi mit 8,49 Tao Gegenhardt. Für die jetzt auch nicht so wirklich das Glücklichste, aber das kommen wir vielleicht ganz am Ende, wenn wir die Rundfahrt mal so Gesamtrevue passieren lassen, zu. Samstag. Auf den Samstag folgte der Sonntag direkt mit diesem 31 Kilometer Anstieg und ich muss zu meiner Schande gestehen, du hattest mir noch gesagt irgendwie, ab wann ich gucken soll und ich war von der Rennveranstaltung, wo ich am Tag vorher gefahren bin, so platt, dass ich einfach nachmittags, ich wollte es in der Hängematte mit dem Laptop guckend mir anschauen und ich bin eingepennt. Wahrscheinlich einer der schlimmsten Einpenner meines Lebens, oder?
Ja, du hast es ja später nochmal vielleicht Revue passieren lassen können.
Genau, aber trotzdem, das Live ist ja nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. War das,
ja, also es war
gefühlt Einbruch Tag 2? Entschuldigung, gefühlt Einbruch Tag 2?
Da gehen die Meinungen auseinander. Also ich persönlich hätte gedacht, dass er vielleicht dann, also Remco Evenepoel dann noch mehr Zeit verliert, gerade wegen dieser großen Höhe. Also es ging ja auf über 2500 Meter Höhe rauf in die Sierra Nevada. Und wie du schon gesagt hast, diese letzten 30 Kilometer ging es im Prinzip fast nur bergauf. Und ja, wenn man sich da mal diesen Schlussanstieg anguckt, hat man im Fernsehen ja auch sehr gut gesehen, da sind unten die ersten so 6 Kilometer, Alto de Hazayanas heißt das, richtig steil. Also da gibt es teilweise dann Kilometer mit über 13% Durchschnittssteigung. Und ich bin ja auch selbst mal genau diese Route, also da gibt es, wenn man da oben nach Hoya de la Mora will, viele verschiedene Auffahrten und Möglichkeiten und wenn man da quasi so links um diesen Stausee rumfährt, über Guerra Sierra heißt das, dann kommt man zu diesem Alto de Hazayanas und fährt da so eine schmalere Straße hoch, wie es jetzt dann auch die Vuelta getan hat. Und das macht schon sehr viel aus, also die Hitze da und diese extremen Prozente. Und ja, war dann ja so, dass Team Jumbo-Visma an dem Tag so zum Großangriff geblasen hat. Die hatten da verschiedene Fahrer, also zweimal waren es, meine ich, in der Spitzengruppe platziert und wollten dann frühzeitig schon zu Beginn dieses Schlussanstiegs da Remco Evenepoel in Schwierigkeiten bringen. Aber über die Taktik kann man natürlich diskutieren, wie sie es gemacht haben.
ich meine, es war, wie soll man sonst machen, wäre die Frage, ne? Außer, also ich fand das jetzt mit den zwei Fahrern vorne, die früher berüchtigten Relaisstationen, es war halt alles sehr offensichtlich, wie es gemacht werden sollte, ne? Und ein Evenepoel jetzt früh aus den Schuhen fahren, wann willst du es sonst machen? Also er hat ja, ich hätte, glaube ich, die gleiche Taktik oder versucht, mich auch in die gleiche Weise zu orientieren. Aus dem einfachen Grund, wenn er angeschlagen ist, dann musst du so früh wie möglich, ich stelle mir wie so beim Boxen vor, ne? Hast eine Runde gut gewonnen, der Gegner ist angeschlagen. In der nächsten Runde fängst du direkt von Anfang an direkt zu ballern, bevor er noch mehr Zeit hat, sich zu erholen.
Ja, also wie die Franzosen so schön sagen, das Mise en place haben sie schon richtig angerichtet. Also die zwei Fahrer da vorne platziert, das war ja alles völlig in Ordnung. Aber wie sie es dann sozusagen serviert haben, war nicht so optimal, weil sie haben dann da, ich glaube, Rohan Dennis war es, und ich weiß gar nicht mehr, wer der zweite Fahrer war, der da vorne war, die haben sie zurückgepfiffen und die haben dann auf die Gruppe mit Roglic gewartet. Und dann ist aber ein Helfer von Jumbo-Visma gleich am Anfang des Berges so 500, 600 Meter Vollgas gefahren, wirklich. Und hat...
Das ist ein Omen, glaube ich, oder? War der es nicht?
Ja.
Bitte?
Das kann sein, ja.
Genau. Ja, also meine ich doch.
Da hat wirklich da die ganze Mannschaft aus den Schuhen gefahren. Und dann war plötzlich da, ne, schon nach einem Kilometer in den Berg Primoz Roglic mit all seinen Gegnern alleine. Das war wenig zielführend. Also Alternative wäre gewesen, vielleicht die zwei noch ein bisschen weiter, ein bisschen länger vorne zu behalten und dann versuchen, einmal Roglic mit Schwung attackieren zu lassen, dass er niemanden am Hinterrad hat. Wenn das klappt, dass er zu den beiden aufschießt und dass sie ihm dann so noch helfen.
Ja, also das...
Oder aber du fährst halt ein konstantes Tempo mit deiner Mannschaft so, dass du den Gegner unter Druck setzen kannst. Aber ja, so war es irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja, also es war angelegt, darauf alles richtig zu laufen, aber was Sam Omen da veranstaltet hat, das hat noch nicht mal seine Mutter zu Hause vom Fernseher verstanden. Also da haben wir, also jeder, der, selbst ich, der jetzt nicht von sich behauptet, der Erfinder des Taktikgottes zu sein, der hat da gesessen und hat sich gedacht, was soll das denn? Also so alle haben sich wahrscheinlich angeschaut und wahrscheinlich haben sich im Teamauto sogar angeschaut und haben sich gedacht, was ist mit Sam los? Irgendwie falschen Funkspruch gekriegt oder so. Ja, also man hätte da mehr draus machen müssen, man hätte mehr draus machen können am Ende des Tages, ne? Aber so oder so, liegen gelassene Chance von Roglic, noch mehr rauszuholen, oder sollte man sich an den Stand jetzt betrachtet, ist es natürlich eh alles anders, aber immerhin auch wieder 15 Sekunden, ne? Also man so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Mal hier ein paar Sekunden abknapsen, da ein paar Sekunden abknapsen. Hätte ja auch irgendwie. Und auf die Dauer geht es wahrscheinlich auch auf einem Evenepoel irgendwann aufs Gemüt, wenn er jeden Tag sieht, dass seine direkten Konkurrenten besser sind als er.
Ja, zum einen fand ich, dass diese 15 Sekunden, die er dann da rausgeholt hat, am Ende zu wenig waren, weil wenn man betrachtet, dass dann Remco Evenepoel, also es ging dann ja weiter, dass irgendwann die Favoriten da mehr oder weniger unter sich waren. Evenepoel hatte noch einen Helfer von vorne zurückbekommen und dann hatte Lopez attackiert, Enric Mas aufgeschlossen, die beiden haben da zusammengespannt und da musste natürlich dahinter dann Remco Evenepoel fahren und der ist ja etliche Kilometer dieses Berges, der dann ja oben raus auch nicht mehr so steil irgendwie war, komplett von vorne gefahren, also im Wind. Und wenn man das mal in Betracht zieht, dass da Remco Evenepoel ja sehr viel selbst machen musste und viel arbeiten musste und dann dementsprechend auch schon müde war, dass Primoz Roglic da am letzten Kilometer noch attackiert und dann nur 15 Sekunden holt, war vielleicht auf dem ersten Blick ein bisschen wenig. Andererseits habe ich mir beim nochmaligen Betrachten des Ergebnisses gedacht, dass Primoz Roglic vielleicht auch an dem Tag nicht seinen besten Tag hatte und dass es für ihn dann doch ja einigermaßen in Ordnung gelaufen ist.
Ey, er hat aufgeholt, ne? Also klar, mehr wäre immer drin, aber ich denke mir mal, besser was rausholen als was einstecken. Ne? Und vielleicht war auch diese Sam Ohm-Geschichte. Naja, vielleicht hat er auch vorher Roglic gedacht, der Roglic hat heute die Beine seines Lebens, wir attackieren jetzt voll und dann holen wir hier unten schon den Platz raus, ne? Weiß man ja auch nicht, wie die Funksprüche waren und so weiter und so fort. Jetzt habe ich den Gedanken, den ich vorher noch hatte, verloren. Ach ja, wie schätzt du denn ein, zu dem Zeitpunkt, Enric Mas. Also der war für mich immer so ein bisschen von den dreien da vorne, war er der, naja, der immer so Roglic, Evenepoel, Evenepoel, Roglic, und Mas war ja immer so ein bisschen im Hintergrund bis dato. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt mal gedacht, der könnte da ernsthaft mit reingrätschen in den Zweikampf? Auch wenn er.
Ja, schon. Also man musste den ja schon immer auf der Rechnung haben, weil bei dieser ersten Bergankunft, wo Remco Evenepoel, wo Jay Vine gewonnen hat und Remco Evenepoel dahinter alle Favoriten abgehängt hat, war Enric Mas der Einzige, der bei ihm mitfahren konnte. Mhm. Und da hat man schon gesehen, dass der in richtig guter Form ist oder noch besser werden wird, weil es ein Fahrer ist für die dritte Woche auch. Den muss man da in Betracht ziehen. Und gerade jetzt an dem Sonntag fand ich das extrem stark für einen Berg, der jetzt auch nicht so wirklich für einen Fahrer wie Enric Mas gemacht ist, dass der was hat er rausgeholt? 36 Sekunden auf Remco Evenepoel gut macht und es war auch sehr geschickt eingefädelt, ist ganz ans Ende der Gruppe gefahren, es war eine bisschen flachere Passage, mit Schwung von hinten attackiert, den Überraschungseffekt genutzt, also dann mit Lopez gemeinsame Sache da gemacht, das war schon gut gemacht.
Ja, und ich finde es auch seine ruhige Art da sehr sympathisch, also nicht viel Aufhebens drum zu machen, also er fährt so unspektakulär, im schöneren Sinne des Wortes unspektakulär.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde, man würde sich wünschen, dass er nochmal so ein bisschen mehr aus sich rauskommt und auch ein bisschen entschlossener vielleicht ist, was so offensives Fahren angeht, weil es doch eher immer jemand ist, der lieber einmal mehr am Hinterrad bleibt, als einen Angriff zu wagen.
Ja, das stimmt. Also er ist jetzt nicht so der Erfinder der Offensive. Ich mag das aber, ich finde das sehr sympathisch. Was ich mir immer noch denke, für mich ist Enric Mas immer noch der 22-Jährige. Ich habe gerade mir das Alter angeguckt. Der sieht ja auch noch sehr jung aus für 27, ne? Also nicht, dass wir beide nicht auch noch als 27 durchgehen könnten, klar. Aber irgendwie, man hat nicht den Eindruck, dass er so den. Also er steigert sich, finde ich, so von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen und leichter und wird immer besser und immer besser und immer besser. Vielleicht ist es aber auch so, dass er nie so einen sprunghaften Anstieg hatte, sondern einfach sich so peu à peu sukzessive, dass ich es A, sehr glaubhaft dann finde und B, sehr sympathisch. Und vielleicht dieses explosivere oder forderndere oder aggressivere oder so, wenn das nicht sein Ding ist, finde ich durchaus trotzdem einen sympathischen Zug an ihm, ne? Und selbst wenn er auf diese Art und Weise dann mal irgendwann mehr oder minder aus Versehen irgendwo eine Grand Tour gewinnen wird, jetzt wahrscheinlich nicht die Tour, aber so eine Vuelta durchaus im Bereich des Möglichen für ihn ist, dann finde ich, wäre das ein sehr sympathischer Sieger. Also mir sind so ruhigere, stillere Typen ja auf eine gewisse Art und Weise dann auch sympathisch, nicht wie so ein, weiß nicht, fällt mir jetzt kein, also will ich jetzt gar keinen rausstellen.
Ja, aber man muss also so ein bisschen vielleicht auch aufpassen, dass er da nicht der ewige Zweite der Vuelta wird. Also er war jetzt schon zweimal Zweiter und wegen des Jungseins denkst du wahrscheinlich immer noch daran, dass er 2018 schon, also vor 4 Jahren jetzt mit 23 damals schon Zweiter bei der Vuelta war. Mhm. Und so ein bisschen Ironie der Geschichte ist es ja, dass das, was Enric Mas damals nicht geschafft hat, nämlich eine Grand Tour zu gewinnen für Quickstep, also er war ja damals Zweiter für Quickstep bei der Vuelta, dass das jetzt Remco Evenepoel sein Rivale schaffen könnte.
Ja, stimmt. Wenn man das so betrachtet, genau. Wiederholt sich die Geschichte, nur mit anderen Vorzeichen. Ja, stimmt. Aber ne, ansonsten auch, wenn man sich mal Enric Mas, ich finde das auch so in der allgemeine Wahrnehmung vielleicht ein echt unterschätzter Fahrer, ne? Fünfter bei der Tour, Sechster bei der Tour, Fünfter bei der Spanien-Rundfahrt, Zweiter bei der Spanien-Rundfahrt, Zweiter bei der Spanien-Rundfahrt. Also ihm fehlt vielleicht einfach auch nochmal, auch für die eigene Psyche so mal so ein Sieg, dass ihn das nach vorne bringen würde und er sich da, man hat manchmal den Eindruck, dass er sich gar nicht da so, das ist jetzt auch Küchenpsychologie aus der Distanz, sage ich, völlig das Falsche. Aber so
nach er ist ja von der Charakteristik auch nicht so, also dass er jetzt so ein Tagesrennen oder Klassiker dominieren könnte. Also er ist halt ein sehr zäher Fahrer, der über die Ausdauer kommt, der schwierig abzuhängen ist, der aber ja zum Beispiel nicht sehr gut sprinten kann. Also der ist jetzt nicht so super explosiv. Und ist in Positionskämpfen natürlich dementsprechend als Rundfahrer auch nicht so gut. Von daher hat er da jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten mit seinen Fähigkeiten, die Seriensiege einzufahren.
Aber ich würde wetten, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wie jetzt ne, so eine Geschichte hier wie von Froome, dass er stürzt und deswegen nicht wieder Anschluss findet oder so etwas, gehe ich davon aus, dass er irgendwann nochmal eine Grand Tour gewinnen wird. Da bin ich irgendwie felsenfest und überzeugt. Und sei es nur, wenn der erste Mal, also so einen hat es dann auch verdient irgendwann mal, da bin ich der Meinung. Und irgendwann wird auch Movies da mal komplett darauf setzen. Da bin ich felsenfest und überzeugt.
Ja, den Etappensieger haben wir noch gar nicht genannt an dem Tag.
Haben wir nicht?
Timon Arensmann von Team DSM war da so der letzte Verbliebene aus einer Spitzengruppe, hat sich an dem Tag durch seinen Etappensieg auch in der Gesamtwertung in die Top 10 auf Platz 8 vorgeschoben und ist auch noch ein sehr, sehr junger Fahrer.
Zweiter
Profisieg war das. Also er hat vorher schon mal ein Zeitfahren bei der Polen-Rundfahrt in diesem Jahr gewonnen.
Okay, ja, aber ich sehe gerade, er sieht auf dem Foto auch einem ehemaligen Kollegen sehr ähnlich, sehr lustig. Also gönne ich ihm. Also gut gemacht und wird mit Sicherheit.
Ist da jetzt auch noch ein sehr, sehr junger Fahrer mit 22 Jahren und offiziell ist es noch nicht, wo er jetzt im nächsten Jahr fährt, also aktuell noch fürs Team DSM. Aber hinter vorgehaltener Hand wird schon gesagt, dass er im nächsten Jahr für Ineos fahren könnte. Und das ist doch sehr beachtlich, dass da jetzt jemand von seiner Statur, also ich sehe hier gerade seine Körpermaße, 1,92 Meter und 68 Kilo, also mit der Größe so stark in den Rundfahrten ist.
Ja, ja, aber den kannst du auch dann wieder mal vor eine 100 Watt Birne stellen zum Röntgen, ne? Da brauchst du gar kein Röntgengerät auspacken bei dem Gewicht zu Größe Verhältnis. Mann. Also, da möchte man den Fahrern meist, zumindest ich bin dann immer in der Versuchung, ihm mal einen Lolli zuzustecken oder so. Okay, Team Ineos, das wäre wahrscheinlich für ihn mit 22 schon ein ordentlicher Aufstieg. Warten wir mal ab. Ab wann darf das gesagt werden? War nicht jetzt der 1. August? Ist das nicht immer die Deadline?
Die meisten großen Wechsel sind da jetzt schon mehr oder weniger in trockenen Tüchern. Es gibt natürlich bei so manchen Personalien vielleicht auch da taktische Gründe, sage ich mal, dass das schon unterschrieben ist, aber noch nicht bekannt gegeben wird. Aber ja, einige Fahrer gibt es mit Sicherheit auch noch, die jetzt nicht in erster Reihe die Siegfahrer sind, die ja auch immer noch so ein bisschen um einen neuen Vertrag oder ja, um ein anderes Team kämpfen.
Und so ein Sieg bei der Vuelta ist mit Sicherheit nicht von Nachteil, wenn man das auf den Tisch schmeißen kann bei Vertragsverhandlungen. Das war der Sonntag. Kommen wir zum Montag. Da wurde nicht gefahren. Das weiß ich ganz, ganz sicher. Da habe ich nicht viel verpasst. Außer dass am darauffolgenden Dienstag Esteban Chaves vom Team Education First und Maxim van Gils nicht mehr angetreten sind. Ich, ohne es zu wissen, habe ich so eine Vermutung, woran es liegen könnte.
Ja, ich glaube, zumindest bei Chaves meine ich gelesen zu haben, dass er jetzt nicht wegen Corona ausgestiegen ist, sondern weil es ihm, glaube ich, generell nicht so gut ging.
Bei
dem anderen Fahrer van Gils kenne ich da jetzt den Hintergrund nicht, warum er nicht gestartet ist.
Also im Zweifel kann man ja jetzt das immer auf Corona schieben. Das ist auch ganz... Ja, war eine Etappe, die wir vorher, glaube ich, auch als Sprinter-Etappe ausgemacht haben, beziehungsweise gab es von Kilometer 3 bis ins Ziel so ein bisschen hügelig, aber wo wir gesagt haben, das sollte eigentlich für Sprinter machbar sein. Dieser Berg, Berg ist vielleicht übertrieben gesagt, ne, aber dieser Anstieg, ein paar Kilometer vor dem Ziel sollte nicht so kompliziert werden, als dass es die Sprinter da hängen bleiben. Und so kam es dann.
Ja, aber es war eine Etappe, wo man eigentlich nichts erwartet hat, aber wo dann doch das Finale extrem turbulent war, sage ich mal, weil da war erst zunächst so, glaube kurz vor der 3-Kilometer-Marke hatte Remco Evenepoel, oder war es, das war schon in der 3-Kilometer-Marke, weil er später dieselbe Zeit bekommen hat, defekt und dann hat Primoz Roglic in dem Moment auch schon angegriffen. Kam vielleicht für viele auch so ein bisschen überraschend, dass da Primoz Roglic das auf seiner Etappe probiert, aber gut, ist ein explosiver Fahrer und in so einem Finale. Und ja, der Einzige, der da erstmal mitgefahren ist, war dann Pascal Ackermann.
Ja. Wie ist das zu bewerten überhaupt, dass Remco Evenepoel bei einem technischen Defekt angreift? Quatsch, umgekehrt, Roglic Evenepoel angreift so.
Roglic, na, Roglic hatte ja schon angegriffen und dann hatte.
Ah, okay, Evenepoel. Ich habe das nur in der Printberichterstattung gelesen. Deswegen okay.
Ja, es gab da so einige Kontroversen, also wo darüber spekuliert wurde, ob da Remco Evenepoel mit Absicht einen Defekt hat, vorgetäuscht irgendwie. Ja, das hat er aber hinterher ganz klar verneint und
genau, das sage ich, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ich habe keinen Defekt vorgetäuscht.
ich glaube, andersrum hätte die Diskussion auch geführt werden können, warum Primoz Roglic da angreift, wenn Remco Evenepoel einen Defekt hat. Also so oder so rum, beiden möchte man da keine böse Absicht irgendwie, also möchte ich nicht unterstellen, weil ich glaube, das war einfach so das Renngeschehen in dem Moment.
Okay, ja. Ja, und Ackermann hat sich dann dran gehängt, das hatte ich auch gelesen, aber zum zweiten Mal ist es nicht gereicht.
Ja gut, also es ging auch zum Schluss in diesem Sprint noch so ein bisschen leicht bergauf bis kurz vor Ziel. Und das hat einfach sehr viel Kraft auch gekostet für einen Sprinter wie Pascal Ackermann an so einer Steigung bei so einem Weltklasse-Bergfahrer oder explosiven Puncheur wie Primoz Roglic dran zu bleiben. Von hinten sind dann wieder einige Sprinter, also oder endschnelle Fahrer wie Mats Pedersen aufgeschlossen. Und ja, der war im Sprint dann auch der Beste. Mats Pedersen hat da die Etappe gewonnen. Aber was dann ja da mit Roglic passiert ist auf der Zielgeraden, das fand ich schon einigermaßen kurios.
Beschreib mal für die, die es nicht live oder in der Aufzeichnung sehen konnten.
Naja, also es war ein Sprint halt und da waren dann diese ganzen Sprinter vorne, also Pedersen, Ackermann, Van Poppel, auch Fred Wright ist ja ein sehr schneller Fahrer. Und ja, Primoz Roglic hat dann da noch in diesem Sprint mitgemischt, ist so auf der linken Straßenseite erst gefahren, also als Einziger und ist dann rübergezogen auf die rechte Straßenseite. Und für mich sah es dann so aus, als wäre einfach in Fred Wright reingefahren und ja, lag dann plötzlich auf der Straße.
Warum macht er das? Also warum, also es gibt ja diese 3-Kilometer-Regel nicht ohne Grund. Ne? Und jetzt für die 4, beziehungsweise vielleicht, wenn man es gut meint, noch 6 Bonussekunden, sich da vorne das anzutun. Also ist das so Kurzschlusshandlung im Eifer des Gefechts oder Dummheit? Wobei das eine das andere nicht ausschließt, möchte ich direkt sagen. Warum macht er das?
Ja, also die Aktion an sich war ja schon gut. Also, dass er da so einen Überraschungseffekt erzielt hat und da auch Zeit rausgeholt hat. Aber du bist als so Klassementsfahrer eigentlich nie gut beraten, dich irgendwie in irgendeiner Weise in den Sprint mit Vollblutsprintern irgendwie einzumischen, weil unter sich ist es kein Problem, wenn die Sprinter da sind. Also die können auch mal einen Bodycheck gegen sich austeilen, aber wenn dann halt so ein Primoz Roglic gegen so einen bulligen Körper von einem Sprinter fährt, ist das was anderes, wenn der da mit, weiß ich nicht, was hat der, 65 Kilo auf diese 80 Kilo vielleicht prallt, dann ja, ist das schon rein physikalisch eine ganz andere Geschichte. Also es wäre viel, viel cleverer von ihm gewesen, weil die Erfolgsaussichten für ihn gegen diese Leute auch sehr gering gewesen wären,
ja, ja.
Sich da rauszuhalten und einfach die Zeit mitzunehmen, die er auch so rausgeholt hat.
Genau, also was war denn, also mir fehlt immer das Verständnis für die Motivation so richtig. Also was gab es für ihn zu gewinnen? Die Etappe gab es nicht zu gewinnen. Also das.
Nee, vielleicht noch eine Bonifikation, also für den dritten Platz, dass er da drauf spekuliert hat.
Ja, aber die 4 Sekunden für das Risiko.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, er hat sich da, also dieser Sturz ist mir immer noch ein Rätsel, also wie er sich da angestellt hat, das war schon, also man muss irgendwie auch sagen, er stürzt sehr oft leider.
Ja, also auf unserer Bingo-Karte für Corona hätte er nicht, da wäre er drauf gewesen, aber nicht wegen Corona, sondern wegen Stürzen, klar. Also, und das ist ja noch mehr ein Argument, nicht da vorne mitzumischen. Also dafür gibt es ja diese 3-Kilometer-Regel. Also mich hinterlässt sowas immer völlig ratlos.
Ja, also man hatte dann zumindest noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht am nächsten Tag weiterfahren kann. Mhm. Saß da zwar irgendwie minutenlang blutüberströmt im Ziel. Wie dann erst wurde dann aber bekannt gegeben, dass er sich da keine Frakturen zumindest zugezogen hat, sondern nur irgendwie ziemlich große Wunden, Abschürfungen und all sowas. Aber ja, am nächsten Tag musste er dann die Rundfahrt beenden. Und es ist halt so schade, weil Primoz Roglic, also ja, wäre jetzt einer gewesen, der das dann nochmal hätte hier richtig spannend machen können vorne. Und es ist ja bei anderen Rundfahrten auch oft so gewesen, dass man von diesem Fahrer gerade sehr, sehr viel erwartet hat, weil der vom Potenzial her auch die Tour de France gewinnen hätte können oder sogar vielleicht schon müssen. Ist jetzt auch 32 Jahre schon alt, diesem Jahr auch bei der Tour de France wieder durch einen Sturz ausgeschieden. Und ja, es hängt ihm irgendwie so ein bisschen an, aber wir haben es ja auch während der Tour de France schon mal besprochen, dass es vielleicht auch nicht so unbedingt Zufall sein muss, dass ausgerechnet ihm das die ganze Zeit passiert, dass er ja in manchen Rennsituationen vielleicht am falschen an der falschen Stelle ist und dann stürzt, sondern dass es auch einfach ja der Tatsache geschuldet ist, dass er so spät in den Sport gekommen ist. Und Tadej Pogacar beispielsweise hat halt von Jugend auf professionellem Niveau Radfahren gelernt. Und ja, für einen Primoz Roglic als Quereinsteiger ist es dann natürlich schwierig, sich erstmal in so einem Peloton zu bewegen.
Seien wir froh, dass er in dass er als Späteinsteiger im Radsport ist und nicht Späteinsteiger als Schreiner, weil sonst wäre da schon der eine oder andere Finger ab, behaupte ich einfach mal. Aber gehört da nicht dazu, dass auch so ein sportlicher Leiter eben mal so sagt, pass mal auf, du fährst da vorne in der Gruppe, also ne, es ist alles safe, passiert nichts, kann nichts passieren. Häng dich einfach an die, das war ja, was, wie viele Leute waren das? 4, 5, glaube ich, in der Gruppe, ne? Häng dich da einfach dran, versuch es am Ende, aber der ist ja auch das ganze Ding von vorne gefahren irgendwie und das war ja von Anfang an irgendwie, dass man gesagt hat, huiuiui, geht das mal gut.
Also mich ja, das war absolut so. Also, also auch schon bei dieser Attacke habe ich mir so gedacht, okay, wenn da jetzt wieder eine größere Gruppe aufschließt und er da irgendwie vorne mitmischt in diesem Massensprint, dann wird es auch schon heikel.
Ja, absolut. Also dann hätte ich den als sportlichen Leiter, hätte ich ihn, kennst du das? Es gibt so Ventile. Also du bist ja nicht in Fahrradtechnik so drin, was ja auch nicht schlimm ist. Du hast ganz, ganz andere Qualitäten und die sind sehr, sehr hervorragend. Es gibt Ventile, die kannst du über Bluetooth ansteuern und den Luftdruck quasi überwachen. Ich weiß es nicht, ob das schon geht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, selbst wenn es noch nicht offiziell draußen ist, dass du da vielleicht auch immer so Druck ablassen kannst. Das war das nicht sogar mal bei Paris und Roubaix im Gespräch bei einem Team? Dass man den Luftdruck
bei
live...
Bei DSM war das ja im Gespräch, dass man
ja, genau.
Das manuell steuern kann. Ja.
Das braucht der Roglic, das braucht der sportliche Leiter. Der lässt ihm einfach, wenn er so einen Scheiß macht, lässt ihm einfach so Druck ab, dass er so viel treten kann, wie er will, dass er auf jeden Fall einfach Luft raus... Komm, lass dem Roglic nochmal die Luft raus, der macht wieder Scheiß da vorne. Sowas braucht er auf jeden Fall. Weil, also wenn die von hinten noch mehr rangekommen wären, dann hätte man das auf jeden Fall stoppen müssen. Also, und ich bin persönlich bei sowas auch immer sauer, weil es nimmt mir einfach die Spannung an der Rundfahrt.
Ja, aber es gehört auch dazu. Also es hilft dir ja nichts, wenn du irgendwie der beste Bergfahrer und beste Zeitfahrer bist, ich aber in einem Feld nicht bewegen kannst. Das ist, dann soll ja immer der kompletteste,
ja,
also meiner Meinung nach der kompletteste total Fahrer irgendwie eine Grand Tour gewinnen und nicht derjenige, der am schnellsten von A nach B die Berge hochfährt.
Das Schlimme, was das Schlimme, aber es ist ja, dass er immer noch trotzdem die entgegnen könnte. Naja, aber ich habe schon dreimal die Vuelta gewonnen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja,
also das, ne, hat das er auf der Habenseite und vielleicht gewinnt er im nächsten Jahr auch nochmal das vierte Mal die Vuelta und ist dann mit Eras Rekordsieger. Aber ja, bei anderen Rennen, also bei der Tour de France, klappt es halt nie so wirklich. Mhm. Und da ist es halt bei einer nochmal höheren Leistungsdichte bei der Tour de France, bei noch mehr Druck am Start, nochmal schwieriger, sich im Feld zurechtzufinden, als bei einer Vuelta, wo es dann vielleicht doch nicht in letzter Konsequenz mit den Haken und Ösen zugeht, wie bei der Tour de France. Hm.
Am Ende, hatten wir es schon erwähnt, gewinnt Mats Pedersen für Ackermann? Ich glaube schon, ne? Doch, hatten wir gemacht. Danny van Poppel und im Gesamtklassement. Naja, also im Gesamtklassement war es zu dem Zeitpunkt dann immer noch so, dass die Plätze 1 bis 13 gleich blieben. De La Cruz und Keldermann, sag ich mal, vernachlässigbar, dass die ihre Plätze getauscht haben. Vielleicht auch mal an der Stelle kurz die anderen Trikots erwähnen. Also Pettersen natürlich anderen Stern im Sprintertrikot, Bergtrikot, Jay Wine von Alpecin vor Carapaz, der natürlich mit seinen zwei Etappensiegen da schon ordentlich Punkte gesammelt hat. Und im weißen Trikot natürlich Evenepoel, Mannschaftstrikot, UAE, Movistar, die ja noch die Punkte brauchen für den Nicht-Abstieg, nur auf Platz 5. Ja, und Roglic war damit raus. Vorgestrigen Dienstag, sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr für die Spannung, aber mich kommt nicht umhin zu sagen, selber Schuld hat selten, war selten so wahr. Klingt blöd, aber und möchte ich bei zum Sportler auch nie richtig so sagen, aber das war einfach nicht mit, da war die Weisheit vorher nicht mit dem großen Löffel gefressen worden.
Nee, auf jemand anderes schieben kann das in dem Fall nicht.
Nee, also
das
wirklich nicht. Ich
gab ja bei der Tour de France im letzten Jahr immer so hinterher noch so diesen Beigeschmack, als er, wenn du dich dran erinnern kannst, relativ früh in der Rundfahrt ausgeschieden ist, wo er da quasi von Colbrelli so einen leichten Bodycheck bekommen hat, dass man hinterher mal gesagt hat, der hat den da zur Seite gedrückt, aber in dem Fall war es einfach sein eigenes Verschulden.
Ja, ja. Also das wird er auch selber wissen. Also da kann man auch nicht versuchen, das irgendjemanden in die Schuhe zu schieben. Da würde ich, also ich stelle mir gerade so die Situation vor, dass du bei der Massage vielleicht oder nee, beim Arzt liegst, ne, verarztet wirst, dann kommt der Sportleiter rein und der sagt dann irgendwie, ja, tut mir echt leid, der Ride, der hat mich so umgenietet. Da würde ich als Sportleiter so lachend schallen, lauter als schallend lachen, den Raum verlassen und so. Dann würde ich so hinten so den langen Hotelflur lang gehen und dann hört so dieses Lachen ganz, ganz langsam nach hinten ausfaden, weil ich weggehe. Also dann, ja, man möge einfach Daumen drücken, dass er sich nicht so schlimm verletzt hat, dass er jetzt längerwierig ein Problem haben wird und vor allen Dingen, dass er daraus lernt. Fehler kann man nicht machen, wenn man daraus lernt. Am nächsten Tag dementsprechend nicht angetreten und das war dann eine Etappe, wo wir auch gesagt haben, ja, auch vom Profil her kann alles möglich passieren, aber ist auch nicht so richtig lang und nicht so richtig steil am Ende. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Ist am Schlussanstieg waren das, glaube ich, nochmal so 5 Kilometer mit so, oder insgesamt 10 mal mit so einer flachen Etappe, 10 Kilometer. Aber so richtig schlimm wird's nicht. Ausreißer.
Nee, es war offiziell eine Bergankunft, also zweite Kategorie, aber so ein Rollerberg halt zum Schluss. Und was ich ganz interessant fand, oder lustiger Side-Fact, das war Monasterio de Tentudia, also das war so eine Ankunft an so einem Kloster und habe ich bei Twitter gesehen, da gab es so ein Bild, da war wohl der Presseraum an dem Tag in so einer Kirche drin.
Ach, das ist ja...
Also scheinbar in dem Kloster da irgendwie, also sah man die ganzen Journalisten da durch diese Kirchenfenster gucken.
Ach, das finde ich ja nett. Also ich war mal auf einer Party, also auf so einer, ja, nennen wir es einfach mal Party, ohne genau darauf einzugehen, in einer alten Kirche, die umgewidmet war. Und das, ich finde immer noch, so Kirchenräume haben ein besonderes Flair. Und da jetzt so hinterm Laptop tippend den Presseraum zu haben, finde ich auch ganz schön. Und ich finde, das sind ja immer noch besondere Räume. Ja, aber den Segen von oben hat an dem Tag, den Segen von oben gab es an dem Tag für Rigoberto, um die Brücke von der Kirche wieder zu bauen.
Ja, Rigoberto Urán hat an dem Tag die Etappe gewonnen. Da war auch wieder eine recht große Ausreißergruppe vorne. Und es ging ja hin und her da zwischen den einzelnen Fahrern. Also Errada, Urán, Pache, Soler, die sind sich da gegenseitig weggefahren die ganze Zeit. Und ja, Rigoberto Urán vielleicht auch ein bisschen mit seiner Erfahrung und einem guten Auge hat er das gemanagt und war dann auch hat seinen Antritt da genau an der richtigen Stelle lanciert und hat mit dem Etappensieg da so das Triple voll gemacht. Also hat jetzt Etappen beim Giro, bei der Tour und bei der Vuelta jetzt auch eine gewonnen. Ist jetzt in diesem elitären Kreis und hat das jetzt dann doch im Alter von 35 Jahren noch geschafft.
Ja, 14 und 3, 13, 14, 17 und 22 ist auch so über die Jahre, ne? Also sehr beständig. Also er hat jetzt auch nicht so, ich finde, er hatte jetzt so keine Jahre, wo er so besonders, besonders gut war und im Vergleich dazu besonders, besonders schlecht. Ich glaube, er hat nicht mehr so Anfang, vor 2, 3 Jahren so einen schlimmeren Sturz auch gehabt. Oder, ja. wahrscheinlich nicht. Aber insgesamt ist ein sehr beständiger Fahrer. Und ja, ich finde ihn, erstmal abgesehen von dem Team, dem meine Sympathien gehören, ja auch durchaus sympathisch.
Ja, man muss ja sagen, von Education, für die war das ja auch eine Riesenerleichterung, weil von dem Team, also hat man jetzt eigentlich nichts gesehen bei der Vuelta. Also die sind mir nicht irgendwie großartig aufgefallen, beziehungsweise hatten ja auch am Anfang, hatte man so gedacht, okay, mit Yukasi haben sie vielleicht jemanden, der, meine ich, auch schon mal Dritter bei der Vuelta war, der vielleicht auch in der Gesamtwertung angreifen kann. Marc Padun, auch noch einen guten Fahrer dabei, der hat sich da in der ersten Woche mal gezeigt, aber das war es dann auch schon, was von dem Team kam. Und ja, jetzt der Etappensieg von Rigoberto Urán war vielleicht von den stärkeren Fahrern in der Mannschaft derjenige, bei dem ich es am wenigsten erwartet hätte.
Ja, und aber sie haben sich, ich finde trotzdem, dass das Team Education First einigermaßen so präsent war immer. Ne? Also man hat die Trikots oft gesehen, in den Übertragungen auch. Also ich würde es jetzt trotzdem dann irgendwie nicht so als komplett verschenkt oder verschleudert oder schlechte Rundfahrt sehen. Ne? Aber am Ende des Tages ist so ein Sieg dann doch etwas, was man dann gerne nochmal mitnimmt, im Sinne von, was weiß ich, 200 Stunden. Nee, keine Ahnung, wie viele Stunden wird die Welt übertragen? 150 Stunden? Weiß ich nicht. Lass mal 100, rechnen wir einfach mal 100, von 100 Stunden irgendwie 20 Stunden vorne irgendwo mit rumgucken. Ist dann halt doch nicht so viel wert, wie dann zu sagen können, ja, wir haben hier die Etappe Nummer 12 gewonnen oder Etappe Nummer 13 oder welche auch immer. Das muss man ja einfach mal so sagen.
Positiver Nebeneffekt war ja auch noch, dass er durch seinen Ausreißversuch an dem Tag dann in der Gesamtwertung auf Platz 9 vorgefahren ist.
Genau, Top-10-Platzierung kann man auch immer, nimmt man auch gerne mit, um es mal vorzusehen. Also klingt immer besser, ich war Top 10 als Top 20, wenn du Elfter geworden bist. An der Gesamtplatzierung hat sich dann aber nichts getan groß. Ne? Also war auch dann irgendwie ohne Roglic, ohne Jumbo als Aktivposten jetzt irgendwie, ne, also von den ganzen anderen Klassementfahrern, die sind dann mit Henrik Mass und Ayuso, Hindley, Pinot noch dabei, alle ungefähr gleich reingekommen.
Mhm.
Ja. Ja, das war Etappe Nummer 17 vom gestern, richtig? Genau, 17. Und dann kommen wir schon zum heute.
Mittwoch.
Genau, vom Mittwoch. Heute ist Donnerstag, Tag der Aufzeichnung, wie gesagt, Queen-Todestag. Und da muss ich mich jetzt komplett auf dich verlassen, weil da habe ich noch nicht mal irgendwas nachlesen können oder hier so kurz Zusammenfassung gucken. Weil ich bin quasi von der Arbeit, aus dem Auto, in den Keller, in mir und an das Mikrofon. Wie war denn heute? Sag doch mal.
Ich fand, es war eine sehr unterhaltsame Etappe. Also es war ja wieder eine Bergankunft. Also Trujillo Alto del Piornal, 192 Kilometer. Und ja, das war am Ende, zweimal ist man da über so eine Runde denselben Berg, also von verschiedenen Seiten gefahren. Der war aber nicht sonderlich schwer, der Schlussanstieg. Das waren so, ja, am Ende 13,3 Kilometer mit 5,6%, also totaler Rollerberg eigentlich. Und trotzdem hatte die Etappe einiges zu bieten. Das ging schon los damit, dass es ja leider tragischerweise da bei ziemlich hoher Geschwindigkeit einen ziemlich heftigen Sturz im Feld gab, in dem da unter anderem der Fahrer von Ineos, Carlos Rodriguez, verwickelt war. Mhm. Mats Pedersen war da drin verwickelt und auch Jay Wine
genau.
Also, der das Bergtrikot hatte. Und der musste dann aber auch leider aufgeben. Also für ihn war ganz, ganz bitter die Rundfahrt dann beendet. Und bei Carlos Rodriguez, das war halt wirklich krass. Also man hat da gesehen, bei dem war der ganze Rücken irgendwie offen, hatte kaum noch irgendwie ein Stück Trikot am Leib.
Oh.
Ist aber trotzdem genauso da sehr beachtlich noch die Etappe zu Ende gefahren. Und ja, dann ging es dann auch so 80 Kilometer vor dem Ziel bei den Favoriten schon los. Also es war vorne eine große Spitzengruppe. Ich meine, 43 Fahrer waren da sogar dabei. Und dann war es so, dass in diesem ersten Berg der zweiten Kategorie hat dann Almeida ziemlich überraschend angegriffen, ist dann nach vorne gefahren, hatte immer so eine Minute Vorsprung auf das Feld. Und es war eigentlich eine spannende Situation, Das ist auch das, was, glaube ich, der Chris bei uns vorhin in die Gruppe geschrieben hat, dass er dann so geschimpft hat, weil es war wieder so klassisch Grand Tour, dass einfach in dem Falle der Fünftplatzierte dem Sechsten nachfährt. Dann hat nämlich genau das passiert, dass Miguel Angel Lopez seine Astana-Mannschaft eingespannt hat und dann die Arbeit im Prinzip fürs Quick-Step-Team gemacht hat, weil es wäre halt spannend zu sehen gewesen, weil Evenepoel sehr früh auch schon nur noch wenige beziehungsweise einen Helfer auch nur in der Favoritengruppe noch dabei hatte, wobei Astana dann zu dem Zeitpunkt noch 4 oder 5 Helfer für Lopez hatte. Was dann passiert wäre, wenn dann Almeida dann auf ein paar Minuten weggefahren wäre, wie die dann reagiert hätten, ja. Aber das war dann so, dass die den immer so relativ kurz in der Leine gehalten haben und er im Schlussanstieg auch wieder eingeholt wurde. Und ja, aber zum Schluss dachte ich eigentlich so ein Rollerberg, da wird jetzt nicht großartig was passieren. Aber bedingt dadurch, dass das Rennen den ganzen Tag so schwer und so schnell war, war da wirklich nur noch eigentlich die Favoriten unter sich. Und Enric Mas hat es da auch wirklich unzählige Male probiert, irgendwie Remco Evenepoel abzuhängen. Hat aber kein Mal geklappt. Wobei, ich dachte so bei dieser letzten Attacke, die Mas so rund 1 Kilometer vor dem Ziel gesetzt hat, da hat man gesehen, da war die Straße auch mal so bei 8-9%. Da gab es einen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist er kurz davor, Evenepoel abzuhängen. Also er hat ja erkennbar auch so leichte Schwierigkeiten gehabt, aber dann wurde es wieder ein bisschen flacher und ja, Evenepoel konnte dranbleiben und am Ende war es so, dass dann Robert Gesink, also der letzte Verbliebene aus der Ausreißergruppe noch war, der hatte so einen Kilometer vom Ziel oder anderthalb noch 20 Sekunden Vorsprung auf die Favoriten, aber dann halt durch die letzte Attacke von Mas kamen er und Evenepoel von hinten ran an Gesing, haben den 400 Meter vor dem Ziel noch eingeholt und ja, Remco Evenepoel hat sich da den Etappensieg ersprintet und ja, so ein bisschen hat es in gewisser Weise, was auch in den sozialen Medien, was ich gesehen habe, jetzt so auch kritisiert wird, wieder daran erinnert, weiß ich nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, an die Aktion von Primoz Roglic damals bei Paris-Nizza mit Gino Meda.
Ja,
dass da der einsame Ausreißer noch von dem Klassementfahrer abgesprintet wird.
Naja, dieses wenig Gönnerhafte. Ne? Also jetzt für noch vielleicht ein paar Bonussekunden oder so dem anderen nichts gönnen. Wer war das denn? War es nicht bei der Grand Tour letztes Jahr bei der Frankreich und hat auch irgendwie so eine Situation? Ich weiß nicht mehr, aber ich weiß genau, was du meinst. Macht man sich halt, also man sieht sich immer zweimal und so macht man sich keine Freunde. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz, die man, oder das Fazit, was man aus sowas immer ziehen muss oder kann.
Auf der anderen Seite, ich persönlich fand das jetzt gar nicht so dramatisch, die Situation, weil wenn man mal guckt im Gesamtklassement, da geht es vorne noch sehr eng zu, da gibt es jetzt noch Zeitbonifikationen und der Remco Evenepoel möchte da jetzt auch nicht dem Enric Mas zwingen, die Zeitbonifikation für den ersten Platz irgendwie überlassen und ich fand Robert Gesink in dem Moment, der war halt schon total platt. Also was hätten die beiden machen sollen? Hätten die warten sollen, ihn den Etappensieg da überlassen und dann wären halt alle anderen zum einen von hinten wieder rangekommen und so ein Remco Evenepoel wusste ja in der Situation vielleicht auch nicht, was ein Enric Mas jetzt macht. Also bleibt er wirklich am Hinterrad nur von Gesink oder sprintet der denn da noch? Und dann, ja, ich glaube einfach so ein junger Rennfahrer, vielleicht auch noch so ein bisschen unerfahren mit 22 Jahren, der hat dann einfach da mit Scheuklappen nur noch die Ziellinie gesehen.
Ja, er ist ja jetzt auch nicht ein, so blöd es klingt, so ein Wiederholungstäter, der das schon 100 Mal gemacht hat. Insofern finde ich das dann aber gut, ist vielleicht lieber jetzt so jemandem das mal sagen und jetzt bekommt er den Gegenwind in jungen Jahren und kann ja vielleicht auch noch was dazulernen, anstatt dass es dann hinterher mal irgendwann irgendwo zu spät ist und er dieses Verhalten andauernd an den Tag legt. Ja, aber dann war das dann heute wohl sein zweiter Etappensieg, ne? Und alles, was am vergangenen Samstag, Sonntag sich unser eins noch überlegt hatte, von wegen der Wind dreht, nichts hat sich gedreht. zugegeben, ne, der Sturz von Roglic hat natürlich es nicht einfacher gemacht, Evenepoel zu schlagen, aber Henrik Maas hat es ja heute dann, wie du beschreibst, das, ich will nicht sagen mit der Brechstange versucht, aber wirklich oft genug versucht. Es scheint einfach gut genug zu sein, vielleicht auch im Moment.
Man muss natürlich auch dazu sagen, und auch eigentlich alle Experten sagen das so, dass dieser Berg jetzt heute überhaupt nichts für Henrik Maas war, sondern völlig der Charakteristik von Remco Evenepoel entspricht. Mhm. Also absoluter Rollerberg, wo du mit einem dicken Gang drücken kannst. Und ich fand es schon eigentlich ja erstaunlich, dass es da Henrik Maas wirklich so oft auch probiert und Evenepoel da teilweise auch, wie gesagt, einmal so einen kurzen Klemmermoment hatte, aber am Ende war nicht erstaunlich, dass er es gewonnen hat, aber auf den Hinblick auf die eine richtig schwere Etappe, die da noch kommt, ist es vielleicht sowas, so ein kleiner Fingerzeig, wenn es da mal ein bisschen steiler wird, ist, denke ich, Henrik Maas momentan der stärkste Fahrer im Feld.
Mhm. Du gibst aber auch nicht auf mit deiner Hoffnung, ne? Das ist ja eines deiner sympathischen Grundzüge, dass es doch nochmal sehr spannend wird. Die Etappe, vielleicht machen wir dann einfach an der Stelle den Zwischenstand nochmal. Evenepoel vor Maas, vor Gresink in der Etappe, Evenepoel vor Maas und Ayuso in der Gesamtwertung. Miguel Angel Lopez hat sich heute vor Carlos Rodriguez nochmal nach oben, ja, katapultiert ist jetzt auch der falsche Ausdruck, aber geschoben ist dann eher das Richtige. Insgesamt im Moment 2:07 für Henrik Maas zurück. Juan Ayuso, wahrscheinlich, wenn er in Deutschland wohnen würde, oder eine deutsche Eltern hätte. Juan Ayuso vor Miguel Angel, Miguel Angel Lopez vom Team Astana. 2 Minuten. Ich
muss schon sagen, dass...
Warte, ich will noch die Abstände. 2:07 der zweite, 5:14 der dritte, 5:56 der vierte. Ich glaube, die Katze beschwert sich. Die hat Hunger. Naja, kriegst du gleich was zu futtern. Miguel Angel Lopez mit fast 6 Minuten Rückstand. Du wolltest sagen, da muss man schon sagen, dass...
Ja, dass sich da Lopez doch so peu à peu doch noch an ein riesen Podium schiebt, was so nach der ersten Woche niemand für möglich gehalten hätte, auch wenn er jetzt fast 6 Minuten Rückstand hat. Aber zu Platz 3, Juan Ayuso, sind das ja nur, wenn ich das richtig überschlage, 42 Sekunden, richtig?
Ich hätte jetzt gesagt rund 4 Minuten. Ach so, zu Juan, auf den dritten Platz, Entschuldigung, ich habe ja schon auf den zweiten geschehen. 14:42, genau, 42 Sekunden sind das.
Ja, 42 Sekunden, also im Bereich des Möglichen, zumal Juan Ayuso jetzt auch noch ein sehr junger Rennfahrer ist, dessen erste Grand Tour das ist und der vielleicht dann noch nicht so die Erfahrung hat und Miguel Angel Lopez doch hinten raus bei so einer Rundfahrt eher stärker wird. Von daher hätte ich nicht
gedacht. Und glaube ich auch, würde ich einschätzen, so als der, ja, sind beides keine Zeitfahrgötter, um es mal vorsichtig auszudrücken. Machen wir mal weiter im Sinne von, darf ich endlich die Vuelta-Seite aufmachen mit dem Profil. Ja, Katze, es gibt gleich was zu essen. Ja, Mann. Wenn einmal das Personal ausfällt. Pass auf, Katze, wir haben jetzt die Vuelta zu besprechen. Ja, du kriegst gleich dein Futter und dann ist gut. Schwierig. Aufnahme. Tag ist der Donnerstag. Ich muss mal kurz niesen. So, jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht. Nicht, um die Katze zu füttern, sondern weil ich niesen musste. Morgen kommt diese Etappe, auf die wir alle so ein bisschen gucken und nicht richtig wissen, was wir davon halten, wo dieser Berg doppelt gefahren wird. Relativ kurze Etappe. Mit 138 Kilometer, mit dann doch ordentlich Höhenmetern. Naja, und man weiß es nicht, ne? Also eigentlich müsste man von Anfang an direkt Vollgas geben, wenn man irgendwas da erreichen will, wenn man vielleicht sogar noch Evenepoel in Gefahr bringen möchte.
Ups. Also ich persönlich denke, dass da, also auf dieser Etappe jetzt im Gesamtklassement sich, denke ich, nichts verschieben wird. Die werden alle auf Samstag warten, weil die Etappe ist einfach von, da ist zwar zweimal dieser Berg auf über 1000 Meter drin, der 9 Kilometer mit 6% hat, aber zum einen sind es vom Gipfel da noch rund 40 Kilometer bis ins Ziel, also geht zwar auch ein ganzes Stück, also 20 Kilometer, 25 Kilometer über eine Abfahrt, Aber das wird einfach nicht schwer genug sein, denke ich, um in der Gesamtwertung was anzurichten. Also es ist ein Tag, denke ich, den eine Ausreißergruppe dominieren wird.
Andererseits, ne, immer wieder die gleiche Diskussion, wann will man anfangen? Ne? Also wann? Also warum nicht morgen? Ich meine, die Teams, muss man auch mal sagen, ne? Ich weiß, ich habe jetzt nicht den konkreten Überblick, wie viele Teams überhaupt noch komplett sind, aber da sind schon einige Teams ordentlich gepflückt. Und Team Movistar wirkt jetzt auch nicht auf mich so, als vielleicht hat sich Valverde die ganze Grundfahrt für diesen Tag aufgespart, um Enric Mas zu spannen. Ich will's.
Naja, man muss schon sagen, bei den Mannschaften, also von der Stärke her, ist Quickstep Alpha Romeo absolut angreifbar, wenn man das auch heute wieder gesehen hat, dass der Remco Evenepoel relativ früh nur noch einen Helfer hatte. Gut, die hatten dann am Ende noch vorne Masnada in der Gruppe platziert, was recht schlau gemacht war. Aber er ist von der Mannschaftsstärke, es ist dann schon Team Movistar, Team Quickstep überlegen. Und welches Team?
UAE ist noch komplett.
Genau, also Team UAE Emirates, die machen sehr, sehr starken Eindruck. Problem sehe ich bei denen nur, also ich finde, da fährt so ein bisschen jeder für sich selbst heute diese Attacke von Almeida. Gut, der ist in der Gesamtwertung ein bisschen weiter zurück. Die haben dann Juan Ayuso auf Platz 3. Wäre es dann nicht schlauer, irgendwie mit Ayuso zu versuchen, den dritten Platz zu verteidigen, anstatt dann mit Almeida zu versuchen, noch irgendwie Vierter zu werden? Also das war nicht so richtig stimmig, fand ich, die Geschichte.
Also wenn ich jetzt mal in den Bereich der Mario Kummer Gedächtnistaktikkiste greife, vielleicht war ja der Gedanke, wir bringen Almeida so weit wie möglich nach vorne, damit er am Freitag dann auch direkt attackieren kann und da eine Ausreißergruppe gibt und sich alle anderen unter Druck gesetzt fühlen. Ich möchte nicht sagen, dass das erfolgsversprechend ist und ich möchte auch nicht sagen, dass das eine intelligente Taktik ist, aber wie gesagt, die Mario Kummer Gedächtnistaktikkiste macht solche Vorschläge.
Ja, also da schaut man ja nicht immer rein, was da genau dahinter Gedanken sind.
Ja.
Aber welche Teams auch noch sehr stark sind, also so Team UAE, wie gesagt, macht für mich von den Klassements-Teams den stärksten Eindruck. Aber auch Astana, muss man sagen, die sind heute formidabel gefahren. Vor allem Nibali hat da, muss es ja auch nicht so selbstverständlich gewesen, sich da völlig für Lopez aufgeopfert und sich den letzten Tropfen aus dem Tank gefahren, um da nochmal das Loch zu Almeida zuzumachen.
Ja, also ich hoffe mal morgen, also ich habe morgen frei, obwohl ich keine Zeit, und wir trotzdem keine Zeit haben, aber von wann bis wann? 17.30 Uhr gehen ja meistens ins Ziel, ne? Ja, vielleicht. Nee, muss ich hinterher erzählen, wo ich um 17.30 Uhr bin. Schlimme Sache. Aber ich kann es abends nachholen. Ja, bin gespannt. Aber wie du schon sagst, Samstag wird wahrscheinlich so das letzte Aufbäumen sein. Wird man noch den ersten angreifen oder wird es jetzt nur noch im Kampf um Platz 2 und 3? Oder können wir das erstmal
also,
am wirklich sagen?
Nein, also ich glaube am Samstag, da geht es auch noch, wenn es, wie soll man sagen, gut läuft, sage ich jetzt mal aus optimistischer Sicht, geht es auch noch um Platz 1. Weil, wie gesagt, ich denke, dass schon so an steileren Anstiegen Enric Mas jetzt momentan Remco Evenepoel einen Ticken überlegen ist. Die Frage ist nur, wenn er da Zeit gut machen könnte, wie viel kann er von diesen rund 2 Minuten da noch rausholen? Und am Samstag wird es fundamental sein, wie man die Mannschaftstaktik angeht. Also die Mannschaft spielt eine ganz große Rolle, weil du musst an dem Tag Leute vorne in der Spitzengruppe haben und dann darfst du halt nicht bis zum letzten Berg, diesem Puerto de Cotos, zuwarten mit deinem Angriff, sondern du musst es im Prinzip schon in diesem Puerto de la Morsuera, also der vorletzte Berg, das ist im Prinzip der Berg, der sich auch für eine Attacke anbietet. Also
ja, absolut, absolut, absolut. Alleine schon.
Da musst du es schon probieren, im Prinzip, wie es damals auch Astana mit Fabio Aru, was wir in der letzten Sendung schon mal hatten, gemacht hat, da angreifen, vorne zu deinen Helfern aufschließen und dann in diesem kleinen Flachstück Vorsprung rausfahren und ja, das Ding versuchen, noch im letzten Aufstieg zu drehen. Also das kann die Taktik nur für Samstag für Movistar sein.
Das letzte Stück in diesem Puerto de la Morguera hat halt fast 10%. Ne? Also ich weiß nicht, ob es der letzte Kilometer ist, wahrscheinlich nicht. Und insgesamt hat er ich sag mal immer so grob 7 plus minus ein bisschen was. Und ja, wenn du, ach nee, ich sehe es hier, 6,9. Na, gut geschätzt. Der hat, da muss es sein, also entweder da oder gar nicht. Also da, keine Frage.
Absolut.
Das muss gefahren werden, als wäre es der letzte Berg der Rundfahrt von Mass, wenn er sich noch Chancen ausrechnen möchte.
Ja, und was da halt noch dazu kommt an dem Tag, ist einfach die Gesamtanzahl der Höhenmeter, die sich so ansammelt. Also, hallo.
Ja?
Ja.
Ach so.
4000 Höhenmeter rund an dem Tag. Also sind ja einfach die Menge der Anstiege, die macht diesen Tag sehr anstrengend und wird zu einer großen Müdigkeit führen. Also ich denke, dass es da an dem Tag auch noch um den Gesamtsieg gehen wird.
Okay, dann dein Wort hat Gottes Ohr. Ich werde mir das Samstagabend dann nachschauen, wie ich es so oft machen muss. Und Sonntag gibt es dann ja im Prinzip nur noch
Tour d'Honneur.
Die Tour d'Honneur, genau. Also Samstagabend ist das Gesamtklassement befestigt. Nur noch 2 Etappen und dann wissen wir, wer der Sieger der Vuelta ist. Wie, wenn du 100 Euro hättest, wie viel Euro und die Quote jetzt mal egal ist, wie viel würdest du auf Enric Mas setzen und wie viel auf Evenepoel?
Ich würde sagen, dass so 70-30 für Evenepoel momentan ist.
Wow, da hätte ich, also ich hätte 80-20 getippt. Insofern machst du mir noch Mut, dass es doch noch spannender wird als gedacht. Wenn du noch einen dritten, also wenn du sozusagen, wenn du noch die Möglichkeit hättest zu sagen, Evenepoel, Mas oder ein Dritter, wie viel würdest du auf den dritten, also wie viel wird es dann aussehen?
Auf den dritten würde ich nichts setzen, weil okay, einfach die Abstände viel zu groß nach hinten schon sind. Also da müsste schon irgendwas Mirakulöses passieren, dass, weiß ich nicht, Evenepoel
morgen 2 positive Covid-Tests.
Zum Beispiel das hat und Masvel nicht einbricht oder dass einfach, ja, das Rennen so explodiert, dass plötzlich UAE Emirates da so eine Überlegenheit ausspielen kann, dass sie mit 4 Leuten vorne sind und ihre beiden Klassementsfahrer hinten einspannen und hinten sind die Leader isoliert. Also das, was nicht passieren wird, also das ist illusorisch, dass dann
da noch eingreift. Ja, wir wollen noch im Bereich des Realismus bleiben. Ja, dann schauen wir uns die 2 Etappen an. Hier sind noch ein paar Punkte. Cara vor Ala vor Hindley.
Das sind unsere Tipps.
Ah, das waren Tipps. Ja, genau. Ja. Kommen wir ganz, ganz, ganz zum Anfang zurück. Warum ist der Tod der Queen wichtig für den Radsport? Möglicherweise. Ja, das heißt, möglicherweise. Mal wollen wir es noch mit einem Fragezeichen versehen.
Was heißt wichtig? Also man möchte da jetzt auch nicht pietätlos bei
sowas überhaupt
ein.
Nicht.
Aber das könnte insofern eine Rolle spielen, insofern, weil ja das Gerücht jetzt gerade also am Donnerstagabend umgeht, dass dann Großbritannien zumindest alle Veranstaltungen erstmal ausgesetzt werden. Also so
alles, was Spaß
Sportveranstaltungen zum Beispiel. Darunter würde dann auch die Großbritannien-Rundfahrt, also Tour of Britain fallen. Und da ist es ja gerade so, dass da nämlich ein Fahrer vom Team Movistar führt, nämlich Gonzalo Serrano in der Gesamtwertung. Und wenn es abgebrochen werden sollte und er theoretisch, sagen wir jetzt mal alles reine Hypothese, zum Gesamtsieger erklärt werden würde, würde das natürlich auch wieder ein paar Pünktchen fürs Team Movistar bringen. In diesem 3-Jahres-Ranking der UCI, wo Movistar ja noch relativ weit unten steht, beziehungsweise genau an der Schwelle. Sie haben da den Platz 18 momentan in dem Ranking, also den letzten Platz in der World Tour, also Lotto Soudal, Israel, Total Energies und Uno X, die sind da momentan drunter noch, also die haben da keinen World Tour Spot und für Movistar ist es da aber relativ eng, sagen wir mal. Also ich denke, wenn sie jetzt den 2. Platz von Enric Mas bei der Vuelta holen, dann wird es schon nicht mehr so eng sein, aber so ein Sieg bei der Tour of Britain würde da auch nochmal zusätzliche Sicherheit bringen.
Ja, das ist doch, also das ist das einzigste Erfreuliche in dem Zusammenhang. Also zumindest wäre es die Movistar. Also ich habe ja heute schon die These auch vertreten, dass die Queen ist. Gewartet hat, noch bis Boris Johnson endgültig das Zepter abgegeben hat, um dann selber das Zepter abzugeben. Ja, also vielen herzlichen Dank. Bitte entschuldigt, dass wir auch diesmal bei den Grundtönen, dieses Jahr ist ein bisschen der Wurm drin, Termin nicht, aber es gibt Dinge im Leben, die dazwischen kommen, die manchmal auch wichtiger sind oder Raum einnehmen müssen. Und ich finde aber trotzdem noch, dass wir es ordentlich begleitet haben und vor allen Dingen, dass ich also trotz wenig Zeit immer wieder auf die Ergebnisse geschielt habe und hier Zusammenfassung und dort eine Zusammenfassung oder am Wochenende dann auch länger abends dank deines netten Services zu sagen, ey, guck ab Kilometer so und so, guck ab Kilometer so und so, damit du am Stand bist, trotzdem irgendwie viel mitkriege und das freut mich immer sehr. Ich würde sagen, nächste Woche werden wir dann mal gucken, wie das alles so ausgegangen ist. Ne? Also, dass wirklich Rigoberto Urán noch die Spanien-Rundfahrt gewonnen hat. Wer hätte das gedacht? sagt dann vielen herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, Thomas, fürs Mitmachen und Gestalten und überhaupt wichtig zu sein, überhaupt da zu sein. Und ja, habt alle eine gute Woche noch. Passt auf euch auf und habt eine tolle Vuelta. Tschüss.
Tschüss.